Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Nach dem massiven israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt heute Morgen fallen die internationalen Reaktionen unter anderem aus Ägypten scharf aus. Über die Einzelheiten spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten. Im Kampf gegen Terrorismus soll vermehrt künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Das Innenministerium in Berlin plant, dass BKA und Bundespolizei künftig Programme zur Gesichtserkennung verwenden dürfen. Prompte Kritik an den Plänen kommt von den Grünen, auch dazu gleich mehr. Und mit dem Vorstoß der Ukraine in die Region Kursk wächst die Sorge vor der Reaktion des Kreml. Nun sollen Dutzende Siedlungen in der Grenzregion Sumy evakuiert werden. Tausende Menschen also ihre Heimat verlassen müssen. Auch dazu die Einzelheiten. Im Sport am Ende der Sendung dreht sich alles um. Natürlich Olympia. Morgen gehen die Spiele in Paris zu Ende. Und ab 18.40 Uhr hören Sie hier den Hintergrund. Thema heute Endometriose, Alltag und Arbeit mit der chronischen Erkrankung. Zunächst geht unser Blick aber auf den Krieg im Nahen Osten. Ein israelischer Luftangriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt in den frühen Morgenstunden erschüttert die Menschen weit über die Region hinaus. Tim Aßmann ist unser Korrespondent. Herr Aßmann, die palästinensische Seite, sie spricht von mindestens 93 Toten. Was ist Ihnen über die Opferzahlen bekannt?
Ja, die schwanken so ein bisschen auch nach palästinensischen Angaben. Da gibt es unterschiedliche Meldungen, aber sie schwanken in den Bereich, Herr Heinrich, zwischen 80 und 100 Todesopfern. Die Bilder, die wir gesehen haben aus dem Gazastreifen, denn unabhängig überprüfen können wir ja diese Angaben nicht, die zeigen Todesopfer, die ganz klar eben auch Zivilisten zu sein scheinen. Ich betone das so, weil eben, wie gesagt, wir keine Möglichkeiten haben, das selber zu verifizieren, was da passiert ist. Aber offenbar sind auch zahlreiche Staaten zu der Auffassung gekommen, dass es dort einen israelischen Angriff gegeben hat. Das ist ja auch von israelischer Seite bestätigt und dass der sehr viele zivile Todesopfer hatte. Denn sehr viele Staaten haben ja diesen Angriff nun auch im Nachhinein sehr scharf verurteilt. Es handelt sich um ein Schulgebäude in Gaza-Stadt. Dort waren, wie in so vielen Schulen im Gazastreifen, schon seit Monaten Flüchtlinge, die sich Schutz erhofften von dieser Unterkunft, von der Lage, von der Tatsache, dass das eine Schule ist. Und in diesem Schulgebäude, das hatte mehrere Etagen, gab es eben auch einen Bereich, der zu so einer Art provisorischer Moschee ausgebaut war. Und dort soll eben die Opferzahl auch sehr, sehr hoch gewesen sein, denn die Menschen waren dort gerade beim Morgengebet. Das ist die palästinensische Darstellung. Jetzt kommen wir zu der israelischen. Die Armee sagt, dort in diesem Schulgebäude, konkret in diesem Moscheebereich, war eine Kommandozentrale von Hamas und islamischem Dschihad. Die haben wir angegriffen. Wir haben das mit Präzisionsmunition getan, um die Zahl der zivilen Opfer gering zu halten. Nach unseren Angaben, so sagt es die Armee, waren mindestens 20 Terroristen zum Zeitpunkt des Angriffs dort. Und die Armee ist auch sehr, sehr skeptisch, was die von palästinensischer Seite angegebenen Opferzahlen angeht, sagt, die sind zu hoch.
Mhm. Auch in der Region, Herr Aßmann, hat der Angriff scharfe Reaktionen ausgelöst. Ägypten, Katar, Sie sprechen von Massaker. Ist denn schon absehbar, ist natürlich ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber welche Auswirkungen dieser Angriff auf die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas haben dürfte?
Ja, die Reihe derjenigen, die heute kritisiert haben, ist wirklich lang. Frankreich auch, Großbritannien, auch die EU. Und all diese Staaten oder eben die EU auch als Staatengruppe hatten ja vorher große Hoffnungen gesetzt in das, was da am kommenden Donnerstag eben stattfinden soll. Die auf Drängen der Vermittler geplante neue Verhandlungsrunde. Katar, Ägypten, die USA hatten sich ja in einer sehr ungewöhnlichen Geste an die Öffentlichkeit gewandt und öffentlich die Konfliktparteien Hamas und Israel aufgefordert, nun also zu einer nächsten Runde von indirekten Verhandlungen zusammenzukommen. Israel hat sich dazu auch bereit erklärt. Die Hamas hat das bisher nicht getan. Es ist die Frage, ob das nun im Lichte dieses Angriffs von heute noch geschieht. Aber selbst wenn es zu dieser neuen Verhandlungsrunde kommen sollte, muss man eben sagen, zum einen wird das durch solche Vorfälle wie den heute natürlich nicht leichter und zum anderen sind die Konfliktparteien in zentralen Fragen schon auch noch ein gutes Stück voneinander entfernt.
Kann man sagen, zugespitzt, zugegeben, aber dass man das in Tel Aviv bei der israelischen Regierung inzwischen schon einpreist, solche Reaktionen?
Ja, ich denke schon, dass man natürlich eine gewisse Übung hat, damit umzugehen. Das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber Israels erklärte militärische Linie im Gazastreifen ist es ja, die immer wieder zu solcher scharfer internationaler Kritik führt. Es war ja auch nicht der erste Angriff auf eine Schule im Gazastreifen. Es hat in der vergangenen Woche mehrere gegeben und es hat davor sehr, sehr viele gegeben. Die Begründung ist immer relativ ähnlich. Wir verfolgen das Ziel, die Hamas im Gazastreifen militärisch zu vernichten, sagen politische und militärische Führung in Jerusalem, und wir müssen müssen dazu eben auch solche Ziele ausschalten, die quasi sich hinter Zivilisten verstecken. Also wie jetzt hier eine Kommandozentrale, eine mutmaßliche, wir können auch das ja nicht überprüfen, in einer Schule. Ja, man preist das ein bisschen ein, man scheint aber dann eben, und diesen Vorwurf machen ja auch intern in Israel viele Kritiker der Regierung, man scheint eben auch die Behinderungen eines Abkommens einzupreisen. Ein Abkommen, das ja nicht weniger erreichen soll als die Freilassung der israelischen Geiseln.
Sie schneiden es ein bisschen an, Herr Aßmann, zum Abschluss noch. Bei so viel Zerstörung in den vergangenen Monaten, ist es da eigentlich noch möglich, die Verletzten im Gazastreifen irgendwie oder zumindest ausreichend zu versorgen?
Nein, nicht so, wie das sein müsste, nicht so, wie das sein sollte und nicht so, wie sich das natürlich eben auch die Hilfsorganisationen und vor allem die Menschen im Gazastreifen erhoffen. Aber das ist ja traurig auch keine neue Lage, dass dadurch, dass der Streifen weiterhin in sehr, sehr großem Ausmaß entweder von Hilfslieferungen abgeschnitten ist, beziehungsweise die halt auch nicht überall hinkommen, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, weil ja überall weiter gekämpft wird, immer mal wieder im Norden, dann im Süden, dann in der Mitte. Und weil natürlich auch diese Krankenhäuser überhaupt nicht den Personalstand haben, den sie bräuchten für eine solche Situation und auch nicht den haben, den sie vor dem Krieg hatten. Da sind viele tot, viele sind geflohen. Das heißt, nein, die Krankenhäuser können die Arbeit nicht so machen, wie das nötig wäre.
Mit Einschätzungen live aus Tel Aviv, Tim Aßmann, vielen Dank. Wir gehen zu deutscher Innenpolitik. Blick nach Berlin. Schon länger drängen deutsche Polizeibehörden darauf, Gesichtserkennungssoftware nutzen zu dürfen und zum Beispiel Verdächtige zu suchen. Das SPD-geführte Bundesinnenministerium will diesen Wunsch nun erfüllen, arbeitet an einem Gesetzentwurf. Von den Grünen kommt prompt Kritik. Gudula Geuter berichtet.
Automatisierte Gesichtserkennung ist für die Polizei schon fast ein alter Hut. Das Bayerische Landeskriminalamt etwa investiert seit vielen Jahren in entsprechende Technik und meldet immer wieder stolz hunderte Verdächtige, die es im Jahr auf diese Weise identifizieren konnte. Auch BKA und Bundespolizei nutzen die Algorithmen. Die Befugnisse, die das Bundesinnenministerium allerdings jetzt diesen beiden Polizeien des Bundes geben will, gehen weit darüber hinaus. Der Unterschied liegt in den Datenbeständen, die durchsucht werden. Bisher ist das insbesondere eine Datenbank des BKA selbst, gespeist mit Bildern von Inhaftierten, von Menschen, die zur Fahndung ausgeschrieben wurden oder die erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die Gesichtserkennung, um die es nach dem Gesetzentwurf aus dem Haus der SPD-Politikerin Nancy Faeser jetzt gehen soll, bezieht sich dagegen auf Bilder aus dem Internet. Gemeint sind Fälle wie der von Daniela Klette. Ein Journalist hatte die mutmaßliche RAF-Terroristin mit Hilfe einer solchen Software aufgespürt, die die zuständige Polizei Niedersachsen nicht nutzen durfte. Das Bundesinnenministerium macht jetzt aber deutlich, dass es ihm um mehr geht. Als Beispiel nennt ein Sprecher Hinrichtungs- und Foltervideos. Ein biometrischer Internetabgleich könne da dazu beitragen, Personen zu identifizieren und zu lokalisieren. Wörtlich ist in dem Gesetzentwurf, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, von öffentlich zugänglichen, personenbezogenen Daten aus dem Internet die Rede, die mit Daten biometrisch abgeglichen werden können, auf die das BKA zugreifen darf. Das muss zur Gefahrenabwehr erforderlich sein. Das Innenministerium nennt hier Terrorismus und organisierte Kriminalität. Der mögliche Anwendungsbereich ist nach dem Entwurf aber weiter. Die Befugnis soll es auch zum Personenschutz geben oder wenn das BKA als Zentralstelle tätig wird. Und das kann es zum Beispiel schon, wenn Sachverhalte über die Grenzen von Bundesländern hinausgehen. Unter biometrischen Daten versteht man nicht nur die Abmessungen des Gesichts, es kann auch die Stimme oder der Gang darunter fallen. Gleichzeitig legt das Ministerium Wert auf eine Einschränkung. Es geht nicht um Live-Bilder, also weder um eine Echtzeitüberwachung im Netz noch im öffentlichen Raum. Trotzdem zeigt sich Marcel Emmerich, Innenpolitiker der Grünen, im Interview mit dem Deutschlandfunk skeptisch.
Wir haben hier auf jeden Fall erhebliche Bedenken und sehen nicht, wie das, was das Innenministerium da jetzt vorgeschlagen hat, wirklich auch mit Blick auf rechtsstaatliche Prinzipien umgesetzt werden kann.
Konkret äußert er die Befürchtung,
was für uns sehr klar ist, dass es nicht in Ordnung ist, wenn massenhaft Daten von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum gescannt werden und dann verwendet werden für die Strafverfolgungsbehörden. Und inwiefern das durch den Entwurf des Ministeriums gewährleistet ist, dass das eben nicht der Fall ist, das ist noch gar nicht ganz klar.
Die Skepsis bezieht sich auch auf weitere Befugnisse, die der Entwurf vorsieht. Das BKA soll Wohnungen heimlich betreten können, um dort die Voraussetzungen für eine Quellentelekommunikationsüberwachung oder eine Online-Durchsuchung zu schaffen. Und noch weitergehend sollen Wohnungen verdeckt, also ohne Wissen des Bewohners, durchsucht werden können. Das soll allerdings nur zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus möglich sein. Der Entwurf ist noch nicht in der Bundesregierung abgestimmt. In der Diskussion zwischen den Ministerien könnte es noch um einen anderen Punkt gehen. Der Text aus dem Innenministerium sieht auch Änderungen der Strafprozessordnung vor, also der Regeln für die Strafverfolgung, nicht für die Gefahrenabwehr. Das allerdings ist Sache des Justizministeriums, geführt von Marco Buschmann, FDP. Möglicherweise will sein Haus solche Regeln dann lieber selber schreiben.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Blick auf den Ukraine-Krieg. Die Nachrichten reißen nicht ab. Auch heute Nachmittag vermelden ukrainische Marinestreitkräfte, bei einem Angriff auf einen Gasförderturm im Schwarzen Meer seien etwa 40 russische Soldaten getötet worden. Unterdessen läuft sie weiter, die seit Mitte der Woche andauernde ukrainische Militäroffensive auf die russische Region Kursk. Vieles bleibt ungewiss. Eines scheint aber klar, wie ernst man die Lage in Moskau und Kiew bewertet. Laut russischen Angaben hat der Kreml die Evakuierung von rund 80.000 Menschen aus der Region angeordnet. Ukrainische Behörden wiederum haben in der Nachbarregion Sumy die Evakuierungen von Dutzenden Siedlungen angeordnet im Grenzgebiet. Rebecca Barth mit den Einzelheiten.
Zerstört sind schon jetzt viele Häuser in den ukrainischen Dörfern nahe der russischen Grenze, wie Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen. Die Region Sumy sei aus dem benachbarten Kursk im Verlauf des Angriffskrieges immer wieder beschossen worden, gibt die ukrainische Seite an. Doch seit Beginn der ukrainischen Angriffe auf eben jenes Kursk in Russland könnte das Leben in Sumy noch gefährlicher werden, fürchtet Vlad Poyansky, der hilft, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die Operation in der Region Kursk wird wohl kaum jemandem in Moskau gefallen. Wir erwarten, dass der Beschuss der Grenzgebiete zunehmen wird. Dutzende Dörfer in der ukrainischen Grenzregion sollen nun evakuiert werden, fordern die lokalen Behörden. Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Svetlana Leonova schiebt ihr Fahrrad, beladen mit einigen Taschen, zum Evakuierungspunkt. Kata Murczyk sitzt vorne im Körbchen und steckt seinen grauen Kopf aus Leonovas Tasche. Als die Truppen von hier einmarschierten, haben die Russen begonnen, uns aus Flugzeugen und Hubschraubern zu beschießen. Nichts anderes, nur Flugzeuge und Hubschrauber. Auch Tage nach dem ukrainischen Vormarsch auf russisches Gebiet ist die Lage unabhängig nur schwer zu beurteilen. Viele Informationen kommen von russischen Militärbloggern. In der Ukraine schweigen Militärs und Politiker weitestgehend. Ohne einen direkten Bezug, aber in erkennbarer Anspielung auf die ukrainische Operation in Russland, sagte Präsident Selenskyj am Abend: Unser wichtigstes Ziel ist ein gerechter Frieden für unsere Bevölkerung, so schnell wie möglich, und echte Sicherheit für alle unsere Regionen. Das ist nur möglich, wenn die Ukraine die Initiative im Krieg ergreift. Mit dem Angriff auf die Region Kursk setzt die ukrainische Armee Russlands Machthaber Putin politisch unter Druck. Weiterhin angespannt aber bleibt die Lage im Osten der Ukraine. Bei einem Raketeneinschlag in einen Supermarkt in Kostjantynivka, Region Donetsk, wurden nach jetzigem Stand 14 Menschen getötet und über 40 weitere verletzt. Und auch von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk seien russische Truppen nur noch etwa 12 Kilometer entfernt, sagt Jehov Firsov im ukrainischen Radio. Der Soldat ist in der Region stationiert. Das ist das letzte Ballungsgebiet im Westen der Region Donetsk. Danach gibt es nur noch Felder und Pflanzen und dann kommt schon die Region Dnipropetrovsk mit den Städten Dnipro und Pavlohrad. Daher ist das ein wichtiger Ort für uns. Wir müssen alle unsere Kräfte hier reinstecken und alles tun, um ihn zu schützen. Viele Menschen in der Ukraine hoffen nun, dass das Vorrücken in Russland den Druck auf die Truppen in der Ostukraine mindern kann. Ob die risikoreiche Operation der ukrainischen Armee aber erfolgreich ist, das wagen Militärexperten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen.
Rebecca Barth berichtet. Nach dem schweren Flugzeugabsturz in Brasilien gestern konnte die Blackbox, also Stimmenrekorder, Flugdatenschreiber, geborgen werden. Experten wollen damit herausfinden, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Anne Herberg berichtet auch über die unterschiedlich kursierenden Opferzahlen.
Ein Video dokumentiert das Unglück. Zu sehen ist, wie das Flugzeug ins Strudeln gerät und schraubenförmig fast senkrecht vom Himmel stürzt. Danach steigt eine schwarze Rauchwolke auf. Die Maschine stürzte mitten in eine geschlossene Wohnanlage der Kleinstadt Vinhedo, etwa 80 Kilometer der Millionenmetropole São Paulo entfernt, zwischen Einfamilienhäuser, Gärten, Swimmingpools. Ein Anwohner berichtet dem Reporter des brasilianischen TV-Senders Globo von einem lauten Knall. Wir hörten ein sehr seltsames Geräusch. Plötzlich sahen wir, dass das Flugzeug anfing, sich zu drehen und nach unten zu stürzen, genau in die Richtung, in der unser Haus stand. Das Haus begann zu beben. Wir gerieten in Panik, wir fingen an zu rennen. Wir dachten, das Flugzeug würde das Haus treffen. Dann stürzte es dort drüben in die geschlossene Wohnanlage. Am Boden wurde, fast ein Wunder, niemand verletzt. Doch keiner der Insassen des in Frankreich gebauten Flugzeuges vom Typ ATR 72-500 überlebte den Absturz. Anders als zunächst angenommen, befanden sich 61 und nicht 62 Menschen an Bord. Auf TV-Bildern ist das völlig zerstörte Wrack der zweimotorigen Maschine der brasilianischen Fluggesellschaft Vopas zu sehen. Es war vom Bundesstaat Paraná aus unterwegs zum internationalen Flughafen in São Paulo. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterbrach nach Bekanntwerden des Unglücks eine Rede bei einem Event im Süden des Landes. Zuallererst muss ich Ihnen eine sehr schlechte Nachricht überbringen und möchte, dass alle aufstehen. Ich möchte um eine Schweigeminute für die Opfer bitten. Lula sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Es soll ein Krisenstab eingerichtet werden. Zur Unfallursache gab es zunächst keine genauen Informationen, nur Mutmaßungen. Das Flugzeug sei wohl in einem Gebiet unterwegs gewesen, in dem Vereisungsbedingungen geherrscht haben, hieß es im brasilianischen Fernsehen. Heißt, es könnte zu einer Vereisung der Tragflächen gekommen sein, so James Waterhouse, Experte für Aeronautik von der Universität São Paulo. Das könnte dazu geführt haben, dass die Maschine nicht mehr steuerbar gewesen sei. Wenn es sich tatsächlich um eine Eisbildung handelte, was wir noch nicht bestätigen können, dann könnte es irgendwann zu einem Versagen des Enteisungssystems des Flugzeugs gekommen sein. Oder es könnte auch zu einer so schnellen Eisbildung gekommen sein, dass der Pilot letztendlich nicht genug Zeit hatte, um alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mit anderen Worten, es gibt viel zu untersuchen. Das Zentrum für die Untersuchung von Unfällen im Luftverkehr der brasilianischen Luftwaffe teilte laut der Agentur AP mit, die Piloten der Unglücksmaschine hätten nicht auf Anrufe der Flugsicherung in São Paulo reagiert. Sie hätten auch keinen Notruf abgesetzt oder mitgeteilt, dass sie unter widrigen Wetterbedingungen unterwegs seien.
Anne Herberg berichtete. Wer in Venezuela in Südamerika nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen vor 2 Wochen gegen die Wiederwahl des Amtsinhabers Nicolas Maduros demonstriert, der lebt gefährlich. Die Demonstranten werden vom regierungstreuen Militär bedroht, teils verschleppt und gelten als verschwunden. Das bedeutet, willkürlich werden tausende Menschen inhaftiert. Menschenrechtsorganisationen sprechen von den schlimmsten Repressalien in Lateinamerika seit Jahrzehnten. Am Donnerstagabend hat in Caracas eine Mahnwache für die Gefangenen stattgefunden. Jenny Barke mit Eindrücken vor Ort.
Gebt uns den Frieden, sprechen die versammelten etwa 2000 Venezolaner in Caracas im Chor. In der Dämmerung zünden sie Kerzen an, die einen Schriftzug bilden. Libertad y Paz, Freiheit und Frieden, steht darauf geschrieben. Eine Frau trägt ein Shirt mit der Forderung, die Zentren der Folter zu schließen. Gefängnisse, meint sie.
Quiero decirles.
In Lateinamerika hat es keine Repressionen dieses Ausmaßes mehr gegeben, seit des Putsches in Chile durch Pinochet 1973. Sagt Marino Alvarado von der venezolanischen Menschenrechtsorganisation Provea auf der Mahnwache. Etwa 300 politische Inhaftierte gab es vor der Wahl, nun 2500 weitere Festgenommene, übereinstimmenden Zahlen von Regierung und Menschenrechtsorganisationen zufolge. Darunter etwa 120 Minderjährige. Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro bezeichnet sie als subversive Kräfte, die im Ausland zu Terroristen ausgebildet werden. Wir haben es gesehen, die Jugendlichen werden in Banden gesteckt und dafür bezahlt, zu töten. Es sind nicht unsere venezolanischen Jugendlichen, sondern kriminelle Gruppen, die zu 80% in Texas, Kolumbien, Peru und Chile ausgebildet worden sind. Wegen Wegen Terrorismusverdachts sind auch 4 Journalisten festgenommen worden. 30 Jahre Gefängnis drohen ihnen. Trotz der willkürlichen Repressalien würden viele ihre Berichterstattung nicht aufgeben, sagt Journalistin Sheila Ordaneta aus Maracaibo. Einige von uns haben Nachrichten erhalten, dass wir aufpassen sollen, dass wir uns nicht aus dem Haus begeben sollen. Sie wollen uns einschüchtern. Ich als Journalistin werde aber immer auf der Seite der Demokratie, Freiheit und Menschenrechte stehen. Ich will sichtbar machen, was hier geschieht. Doch nicht alle können und wollen dieses Risiko in Kauf nehmen, sagt der Aktivist Rodrigo. Viele Freunde von mir haben sehr viel Angst. Sie werden verfolgt, müssen sich verstecken. Ich war davon überrascht, wie viele Menschen sich getraut haben, an Protesten teilzunehmen. Aber ich würde zum Beispiel nicht mit meiner Partnerin gehen. Meine Mutter hat mich gebeten, nicht zu gehen. Kinder sieht man auch nicht auf den Demonstrationen. Die Spannung liegt in der Luft. Viele Festgenommene gelten als verschwunden. Verzweifelt suchen die Angehörigen nach ihnen. Und selbst wenn das Gefängnis bekannt ist, wird der Kontakt zur Außenwelt untersagt. Einen fairen Gerichtsprozess kann niemand erwarten.
Jenny Barke berichtete von Südamerika in den Osten Afrikas nach Malawi auf ein ganz besonderes Phänomen. In einem der ärmsten Länder der Welt herrscht bis heute in weiten Teilen der Bevölkerung Angst vor Menschen mit dem bösen Blick, sprich vor Hexen und Zauberern. Das führt dazu, dass ganze Dorfgemeinschaften die zumeist alten Menschen aus ihrer Mitte vertreiben und immer wieder werden angebliche Hexen sogar umgebracht. Stefan Überbach berichtet.
Nigenia Mbenu steht auf einem Feld. Mit einer Gießkanne wässert sie die Pflanzen. Mais, Zwiebeln, Okra, es ist nicht viel, was auf dem kargen Boden wächst. Nigenia ist 80 Jahre alt, mindestens, so genau weiß sie das nicht. Ihre Familie hat sie vor 2 Jahren der Hexerei beschuldigt, aus der Dorfgemeinschaft verstoßen und beinahe umgebracht. Danach lebte sie auf der Straße, ohne Geld, ohne Essen, ohne Hilfe. Ein Schicksal, das in Malawi viele trifft.
A lot of old people are neglected. Some are just treated as witches and wizards.
Die Menschen werden vernachlässigt, und zwar, weil sie alt sind. Sie werden als Hexen bezeichnet oder als Zauberer. Ihnen wird gesagt, warum sterbt ihr nicht? Sie werden misshandelt, vertrieben und alleingelassen, nur wegen ihres Alters.
Deborah Mbale ist 24 und eigentlich ausgebildete Tourismuskauffrau. Vor gut 2 Jahren aber hat sie ihren Beruf aufgegeben und in der Nähe von Malawis Hauptstadt Lilongwe eine Art Altenheim gegründet, um den Menschen, die von ihren Familien verstoßen wurden, eine Heimat zu geben. Das Heim ist nach und nach gewachsen. Kleine Häuser aus Ziegelsteinen, manchen fehlt das Dach, andere haben noch keine Fenster und Türen. Inzwischen leben in den kleinen Gebäuden mit roten Mauern mehr als 80 Frauen und Männer im Alter zwischen 65 und 100 Jahren. Einer von ihnen ist der 82-jährige Zefania Kankuyul.
Unsere Angehörigen haben uns schlecht behandelt, um ehrlich zu sein. Sie haben uns sehr verletzt. Sie sagten, wer so alt ist, der muss ein Hexer sein. Und wenn jemand gestorben ist, dann sagten sie, das wären wir gewesen. Es sind meistens junge Männer, aber dann kam diese Frau und hat sich um uns gekümmert. Und jetzt sind wir frei.
Die Stiftung von Deborah Mbale heißt Mai Mbambande. Übersetzt bedeutet das so viel wie eine großartige Frau. Die gemeinnützige Initiative will nicht nur alten Menschen helfen, sondern auch erfolgreichen Frauen eine Plattform geben und damit junge Mädchen motivieren. Haupteinnahmequelle ist die Landwirtschaft. Deborah hat 2 Hektar Ackerland gekauft. Alles, was dort wächst, wandert entweder in die Küche oder wird auf dem Markt verkauft. Inzwischen gehören der Initiative auch ein paar Ziegen und eine kleine Metzgerei. Geld von der Regierung gibt es nicht.
Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung, auch nicht aus dem Ausland. Wir sind ganz auf uns gestellt und auf Spenden von Privatleuten angewiesen. Wir bekommen zum Beispiel manchmal Mais oder andere Dinge. Aber zum größten Teil ist es die Landwirtschaft, die uns hilft, unser Altenheim zu betreiben.
In Malawi ist der Aberglaube weit verbreitet. 80% der Bevölkerung glaubt, dass es übersinnliches schwarze Magie oder den bösen Blick tatsächlich gibt. Oft dient der Vorwurf der Hexerei aber auch nur dazu, unliebsame Menschen loszuwerden. Zum Beispiel Ältere, die nicht mehr arbeiten können und versorgt werden müssen, wofür manche Familien vor allem in der Corona-Zeit kein Geld hatten. Menschenrechtsorganisationen fordern die Regierung des Landes schon seit langem dazu auf, endlich etwas gegen diesen Aberglauben zu unternehmen. Mit mehr Aufklärung und besserer Bildung. Das findet auch Deborah Mbale. Sie sagt:
I don't think anyone deserves to be called this one is a witch just because of age.
Niemand hat es verdient, nur wegen seines Alters als Hexe bezeichnet zu werden.
Stefan Überbach berichtete. Astrid Wohl ist im Studio.
Als Esther Henseleit in Tag 4 des Olympischen Golfturniers heute Morgen startete, hatte sie nur noch eine kleine Medaillenchance, aber genau diese nutzte die Hamburgerin für eine traumhafte Schlussrunde. Jan Wochner.
Mit dieser Medaille war nicht zu rechnen. Esther Henseleit hat Geschichte geschrieben. Die 25-jährige Hamburgerin hat die erste deutsche Golfmedaille in der Geschichte bei Olympischen Spielen geholt. Am Ende wurde es Silber. Vor dem Schlusstag auf dem Golfplatz Le Golf National vor den Toren von Paris lag Henseleit noch mit 5 Schlägen Rückstand auf Platz 13. Doch die Deutsche begeisterte mit einer fabelhaften Schlussrunde. Vor allem an den letzten beiden Löchern bewies Henseleit Nervenstärke, machte dort mit 2 Birdies, also Schlägen unter Platzvorgabe, noch Boden auf die Konkurrenz gut. Der Olympiasieg ging an die Neuseeländerin Ko, Bronze an die Chinesin Lin.
Für die deutschen Basketballer ist der Traum von einer Bronzemedaille geplatzt. Serbien war für die DBB-Auswahl diesmal eine Nummer zu groß. Jakob Rüger.
Im Spiel um Bronze musste sich Deutschland Serbien mit 83-93 geschlagen geben. Die deutsche Mannschaft von Beginn an nicht richtig auf dem Parkett mit dem Kopf. Die Serben mit der frühen Führung und die verteidigten sie bis zum Ende des Spiels. Am Ende war die Enttäuschung groß bei den deutschen Basketballern, während die Serben ihre Bronzemedaille feierten. Es war das letzte Spiel von Bundestrainer Gordon Herbert. Nach 3 Jahren an der Seitenlinie verabschiedet er sich zum Vereinsbasketball.
Auch die deutschen Tischtennisspielerinnen konnten sich in ihrem Match um Bronze nicht durchsetzen. Gegen Südkorea sammelte das verletzungsbedingt geschwächte deutsche Team aber neben Anerkennung auch Erfahrung. Matthias Arians.
Im kleinen Finale verlor das deutsche Team mit 0-3 gegen Südkorea. Nur im Auftakt-Doppel bewegten sich Shan Xiaona und Yuan Wan auf Augenhöhe mit ihren Gegnerinnen. Mit 2-3 endete dieses Match gegen die Vize-Weltmeisterinnen Xin Yubin und Jeon Ji-hee denkbar knapp. In den Partien, die folgten, hingegen lief nichts zusammen. Sowohl Annette Kaufmann bei ihrer ersten Turnierniederlage als auch Shan Xiaona waren chancenlos. Deutschlands Damen bleiben also ohne Medaille, dürfen aber trotzdem zufrieden sein. Ohne ihre verletzten Topspielerinnen Han Yin und Nina Mittelham haben sie mit dem Einzug in das olympische Halbfinale die Erwartungen mehr als erfüllt.
An diesem vorletzten Tag der Pariser Sommerspiele stehen die Leichtathleten wieder im Vordergrund. Die erste Entscheidung fiel am frühen Morgen im Marathon. Jens-Jörg Krieg.
Favoritensieg beim Marathon in Paris. Tamira Tola, der Äthiopier, gewinnt vor Abdi, dem Belgier, zuletzt in Tokio noch Bronzemedaillengewinner, diesmal mit der Silbermedaille vor dem schnellsten Mann des Jahres, vor Benson Kipruto aus Kenia. 2 Deutsche spielten eine sehr gute Rolle. Richard Ringer, der Europameister von München als 12. mit einer klasse Vorstellung. Samuel Fitwi darf bei seinem ersten olympischen Marathon ebenfalls sehr zufrieden sein. Er wurde 15. Leider keine Rolle spielte Amanal Petros, der deutsche Rekordhalter aus Berlin.
Deutschland hat insgesamt zwar mehr Goldmedaillen als zuvor in Tokio gesammelt, insgesamt aber hält der Negativtrend seit der Wiedervereinigung im deutschen Sport weiter an. Auch deswegen wird der Deutsche Olympische Sportbund kritisiert, berichtet Oliver Neuroth.
Der SPD-Politiker Ulrich bemängelt im Spiegel, der Deutsche Olympische Sportbund habe sich nur Minimalziele gesetzt. Ulrich fordert ein anderes Anspruchsdenken vom Sportbund und sagt wörtlich, wir brauchen den Druck nach vorn. Medaillen seien die einzig wahre Währung im Sport. Der Sportbund räumt ein, dass bei diesen Spielen viele mögliche Medaillen verpasst wurden. Das deutsche Team hat zwar mehr Goldmedaillen als bei den Spielen in Tokio gewonnen, in der Summe wird es in Paris aber weniger Medaillen für Deutschland geben. Ein Trend, der seit den Olympischen Spielen in Athen 2004 anhält, seitdem gewinnt Deutschland immer weniger Medaillen. Auch deshalb soll die Sportförderung in Deutschland verändert werden. Seit über 2 Jahren arbeitet das Bundesinnenministerium an einer Reform. Im Kern geht es darum, dass eine neue Agentur darüber entscheiden soll, wer mit wie viel Geld gefördert wird. Aber auch das Ministerium soll ein Mitspracherecht haben, weil es bei der Sportförderung um Steuergeld geht. Der Deutsche Olympische Sportbund ist gegen die geplanten Änderungen und wünscht sich eine unbürokratischere und flexiblere Unterstützung von staatlicher Seite anstatt einer neuen Zentralstelle.
Und im olympischen Finale führen die Fußballerinnen aus den USA mit 1:0 gegen Brasilien. Und in der zweiten Liga gibt es 3 Ergebnisse. Elversberg und Köln trennen sich 2:2 unentschieden. Nürnberg bezwingt Schalke mit 3:1 und Fortuna Düsseldorf und Karlsruher SC trennen sich 0:0 torlos.
Astrid Rawohl mit dem Sport, vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon bis hierhin. Daniel Heinrich, schönen Abend. Bis bald.